Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Ein schweres Erdbeben erschüttert Südwestchina. Es ist bereits von Tausenden von Toten die Rede. In Burma landen mehrere Flugzeuge mit Hilfsgütern für die Katastrophenopfer. Die Lage bleibt aber äußerst prekär. Die proeuropäische Koalition von Präsident Tadic gewinnt die serbischen Parlamentswahlen überraschend deutlich. Der Libanon hat ein relativ ruhiges Wochenende hinter sich. Politisch aber zeichnen sich keine Lösungen für den Konflikt ab. Russlands neuer Premier Wladimir Putin stellt sein Kabinett vor. Die Schlüsselministerien bleiben unverändert. Und schließlich ein Käferfest auf dem Autofriedhof oder ein ganz natürlicher Schrotthaufen. Echo der Zeit, am Mikrofon sind Martin Durra und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Nach dem schweren Erdbeben in der südwestchinesischen Provinz Sichuan ist die Zahl der Toten auf über 8.500 gestiegen. Das meldet die amtliche Nachrichtenagentur Neues China. Über 10.000 Menschen wurden verletzt. Die Schäden an Gebäuden und Straßen seien immens. Aus Peking berichtet ARD-Kollegin Astrid Freieisen.
Das Erdbeben ist das schwerste in China in den letzten 3 Jahrzehnten. Die Zahl der Toten erhöht sich ständig. Aus einem einzigen Bezirk in Sichuan meldet die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua bis zu 5000 Todesopfer. Am Abend wurde die Region binnen einer Stunde von 3 weiteren schweren Nachbeben erschüttert, nachdem auf das erste Erdbeben der Stärke 7,8 bereits 13 Nachbeben gefolgt waren. Das Epizentrum bei der Stadt Wenchuan liegt in einer bergigen Gegend, deren Straßen ohnehin durch Steinschlag oft schwer passieren sind. Dies könnte die Rettungsarbeiten erschweren. Im Bezirk Beichuanxiang hat das Erdbeben 80% der Gebäude zerstört, darunter Krankenhäuser und Schulen. Der chinesische Ministerpräsident Wen Jiabao ist in die Krisenregion gereist, um die Rettungsarbeiten von Armee und Medizinern zu überwachen.
Astrid Freieisen. In der burmesischen Hauptstadt Rangun sind heute mehrere Flugzeuge mit Hilfsgütern für die Wirbelsturmopfer eingetroffen. Trotzdem aber wird die Situation für die 1,5 Millionen Menschen im Katastrophengebiet immer prekärer. Hilfsorganisationen befürchten, dass in den kommenden Wochen Zehntausende Menschen an Seuchen sterben könnten. Die burmesische Militärregierung lässt nach wie vor nur wenige Hilfsflüge ins Land und akzeptiert fast nur Lieferungen, die durch eigene Soldaten verteilt werden. Die 3 Mitarbeiter der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA, die ins Land einreisen konnten, berichten über eine stark eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Straßen und Brücken seien beschädigt, vielerorts versperrten auch Bäume den Weg. Hinzu kämen zahlreiche Kontrollposten der Behörden. Wer in die am stärksten betroffene Region einreisen wolle, benötige von der Militärregierung ein Spezialvisum. In Serbien ist es trotz des Erfolgs der proeuropäischen Kräfte bei der Parlamentswahl offen, ob sich das Land künftig der Europäischen Union annähern oder eher nach Russland ausrichten wird. Das proeuropäische Bündnis von Präsident Tadic geht mit 39% der Stimmen zwar als stärkste Kraft aus der Parlamentswahl hervor und die Radikalen des Nationalisten Nikolic erreichen nur 29%, doch es kommt auf die Sozialisten von Regierungschef Koštunica an, die 12% der Stimmen auf sich vereinigen. Koštunica wurde bisher dem antieuropäischen Lager zugerechnet. Der russische Ministerpräsident Wladimir Putin hat seine neue Regierungsmannschaft vorgestellt. Laut der Agentur Interfax behält Außenminister Sergei Lavrov seinen Posten, ebenso Verteidigungsminister Antaloki Serjukov. Erste stellvertretende Ministerpräsidenten werden der bisherige Ministerpräsident Viktor Subkov sowie der langjährige Präsidentenberater Igor Shuvalov. Der aus dem Geheimdienst in Regierungsämter aufgestiegene Igor Sechin wird ebenfalls stellvertretender Ministerpräsident. Libanon kommt nicht zur Ruhe. Nach neuen Kämpfen zwischen regierungsfreundlichen Sunniten und Verbündeten der schiitischen Hisbollah steht das Land weiter am Rande eines Bürgerkriegs. In Tripoli im Norden des Landes kam es erneut zu Gefechten zwischen rivalisierenden Gruppen. In der Hauptstadt Beirut blieb es heute ruhig, die Stimmung war jedoch weiterhin angespannt. Bei den Auseinandersetzungen sind in den letzten Tagen über 80 Menschen ums Leben gekommen. In Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, ist Bundespräsident Pascal Kuschber mit Präsident Ilham Aliyev zusammengetroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Schweiz und der Kaukasusrepublik. Laut Gouchbain-Sprecher Jean-Marc Crevoisier ging es konkret um Projekte des Zementkonzerns Holcim und der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg EGL. Holcim will 500 Millionen Dollar in seine Fabrik in Aserbaidschan investieren. Die EGL ist am Gas des Landes interessiert. Crevoisier sagte, das Echo von Präsident Aliyev sei sehr positiv gewesen und Aserbaidschan sei an einem Ausbau der wirtschaftlichen Zusammenarbeit interessiert. Am Abend eröffnet Bundespräsident Gouchbain die neue Schweizer Botschaft in Baku. Chinas Regierung hat Bedenken, dass ein Freihandelsabkommen mit der Schweiz der chinesischen Industrie Nachteile bringt. Dies erfuhr Bundesrätin Doris Leuthardt bei einem Treffen mit Handelsminister Cheng Deming in Shanghai. Zurzeit führen beide Regierungen Machbarkeitsstudien durch. China befürchte vor allem Einbußen in der Maschinen-, Chemie- und Pharmaindustrie, teilte ein Sprecher des Volkswirtschaftsdepartements mit. Die Schweiz sei dagegen überzeugt, dass ein Freihandelsabkommen für beide Länder Vorteile bringe. In der polnischen Hauptstadt Warschau ist im Alter von 98 Jahren eine bedeutende Widerstandskämpferin gestorben. Irena Sendler rettete insgesamt 2500 jüdischen Kindern das Leben. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Helfern schmuggelte sie im Zweiten Weltkrieg Kinder aus dem Warschauer Ghetto und versteckte sie mit gefälschten Papieren bei Pflegefamilien in Klöstern und Waisenhäusern. Polen und Israel schlugen Sendler im Jahr 2006 gemeinsam als Kandidatin für den Friedensnobelpreis vor. Und nun zu Bernhard Schär mit dem Überblick über das Sportgeschehen.
Weitere Herausforderung für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Kanada. Im letzten Spiel der Zwischenrunde trifft die Schweiz heute auf Russland. Verliert die Schweiz nach 60 Minuten, dann heißt der Gegner übermorgen im Viertelfinal wieder Russland. Weiterhin ungeschlagen sind Kanada und Finnland. Schweden gewinnt gegen Tschechien mit 5:3, Italien und Slowenien steigen ab. Tennis, die Weltnummer 1, Roger Federer baut seine Führung an der Weltspitze aus. Der Vorsprung auf Rafael Nadal beträgt 1390 Punkte. Nach seiner Finalqualifikation ist Stanislav Wawrinka auf den 10. Platz vorgerückt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Tennis sind zwei Schweizer gleichzeitig in den Top 10. Automobil, aus für den GP von Frankreich. Der große Preis von Manicur wird am 22. Juni zum letzten Mal ausgetragen. Formel 1-Chef Bernie Ecclestone möchte den GP von Frankreich ab 2010 in Paris durchführen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und 4, die weiteren Themen. Man ahnt Schlimmes, aber man weiß erst wenig. Eindrücke aus dem Erdbebengebiet in China. Wahlerfolg der Pro-Europäer in Serbien. Aber Sieger ist, wer die Regierung bildet. Und da haben die Nationalisten bessere Chancen. Die Hisbollah schafft im Libanon militärisch neue Verhältnisse. Politisch aber hat sie damit viel riskiert. Vielleicht zu viel. Der Kreml zügelt ins Weiße Haus. Wladimir Putin nimmt seine politischen Bodyguards mit. Ein Blick auf die Kabinettsliste. Und schließlich Autos und Natur in prächtigster Harmonie. Das gibt's, wenn die Vögel auf dem Vordersitz Platz nehmen. Wir haben es eben gehört, der Südwesten Chinas, die Provinz Sichuan, ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Es ist von großen Zerstörungen und sehr vielen Opfern die Rede, das genaue Ausmaß der Katastrophe aber ist noch nicht abzuschätzen. Aus Peking der Bericht unserer ARD-Kollegin Astrid Freieisen.
Offenbar kam es nach dem ersten Erdstoß der Stärke 7,8 auf der Richterskala zu mindestens 12 schweren Nachbeben. Ein Augenzeuge berichtet im chinesischen Staatsfernsehen aus Chengdu, der Hauptstadt der südwestlichen Provinz Sichuan.
Als es begann, fühlte ich, wie der Boden zitterte. Ich sah, wie die Stromleitungen durch die Luft schwangen. Alle Leute rannten auf die Straße. Zu Hause waren alle Bilder von den Wänden gefallen. Das Handynetz brach zusammen. Festnetz geht noch. Das Erdbeben dauerte etwa 2 Minuten. Viele Leute sagen, sie hätten noch nie ein so schlimmes Erdbeben erlebt.
Je weiter Katastrophenhelfer vordringen, desto höher steigen die Opferzahlen. In Sichuan sind fast 900 Schüler in den Trümmern ihrer Mittelschule verschüttet worden. Laut Xinhua geschah dies in der Kleinstadt Dujiangyan, etwa 100 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt. Mittlerweile gibt es Berichte von 5 weiteren zusammengestürzten Schulen. Insgesamt sind 8 Schulen in Sichuan und Chongqing betroffen. Soldaten der Volksbefreiungsarmee versuchen, ins Zentrum der Erdbebenzone vorzurücken, die in bergigem Gebiet liegt und durch Straßen eher schlecht erschlossen ist. Im chinesischen Staatsfernsehen beschrieb ein Seismologe das Unglücksgebiet.
Wenchuan ist tatsächlich ein Gebiet, in dem starke Erdbeben vorkommen. In der Mitte Chinas gibt es entlang südnördlicher Richtung einen Erdbebenstreifen. Man nennt ihn auch den Mittelachsen-Erdbebenstreifen. Er zieht sich weithin über die Provinz Yunnan, Sichuan, Gansu und Ningxia. In der Nähe des jetzigen Epizentrums in Wenchuan hat es schon früher Erdbeben der Stärke über 7 gegeben.
Nach ersten Agenturberichten erlitt der 3-Schluchten-Staudamm keine Schäden, ebenso wenig diverse Ölraffinerien, Gasfelder und Stahlwerke. Jedoch gingen einige Kraftwerke vom Netz. In Peking und Shanghai, beide über 1000 Kilometer vom Epizentrum entfernt, wurden Wolkenkratzer evakuiert. Das Erdbeben war bis nach Thailand zu spüren.
Das war der Bericht unserer ARD-Kollegin Astrid Freieisen in Peking. Niemand hatte mit einem so deutlichen Resultat gerechnet. Entgegen allen Wahlprognosen hat die ultranationalistische radikale Partei die gestrigen Parlamentswahlen in Serbien verloren. Die proeuropäische Koalition um Staatspräsident Boris Tadic setzte sich durch. Nach vorläufigen Ergebnissen mit knapp 40% der Stimmen. Die Radikalen dagegen fielen auf rund 30. Das heißt aber noch nicht, dass Serbien auch eine proeuropäische Regierung bekommen wird. Walter Müller.
Der Wahlsieg der Proeuropäer hat selbst die Assistentin des serbischen Außenministers überrascht. Denn als Zuständige für den Integrationsprozess Serbiens in die EU hat Milica Delević wohl auf einen Sieg gehofft, nicht aber einen derart großen Abstand zwischen Ultranationalisten und Proeuropäern erwartet.
This is highly surprising. Everybody hoped that the DS would be ahead of the radicals, but nobody expected this big difference.
Das Ergebnis beweise, dass dieser Wahlgang ein Referendum für Europa gewesen sei und nicht für den Kosovo.
It's really a victory of Europe, and first it shows that these elections were a referendum on Europe and not a referendum on Kosovo. And it actually shows that when the EU did one concrete offer, that the Serbian citizens understood it.
Und die Bürger hätten die konkrete Offerte der EU zur Annäherung Serbiens verstanden, betonte Milica Delević erleichtert. Sozusagen als Zückerchen hat die EU kurz vor den Wahlen das Annäherungsabkommen mit Serbien unterschrieben. Diese Geste hat viele Wählerinnen und Wähler überzeugt. 39% der serbischen Bevölkerung wollen wegen dem Kosovo nicht auf ein besseres Leben in der EU verzichten. Staatspräsident Boris Tadic, Führer der siegreichen Koalition für ein europäisches Serbien, aber warnte. Wohl sei das ein Sieg, die Aufgabe sei jedoch noch nicht erfüllt, rief er seinen jubelnden Anhängerschaft zu. Wichtig sei es jetzt, so schnell wie möglich eine Regierung zu bilden. Erst dann hätten sie gesiegt, sagte Tadic. Und tatsächlich, Tadic wird Mühe haben, eine Mehrheitsregierung aus Pro-Europäern zu bilden. Denn die patriotischen und anti-europäischen Parteien könnten gemeinsam eine stärkere Koalition bilden als der pro-europäische Block. Tomislav Nikolic, Führer der ultranationalistischen radikalen Partei, sagte denn gestern Abend, dass eine Regierung ohne die demokratische Partei von Boris Tadic sehr wohl möglich sei. Denn eine Regierung benötige im Parlament 126 Sitze, ruft Nikolic in Erinnerung. Die Proeuropäer kommen vorläufig aber nur auf 123. Radikalen Führer Nikolic hat bereits heute mit dem noch amtierenden nationalkonservativen Ministerpräsidenten Vojislav Koštunica verhandelt. Nikolic hat ihm schon früher angeboten, in der neuen Regierung dieses Amt behalten zu können. Staatspräsident und Proeuropäer Boris Tadic dagegen hat seiner Wählerschaft versprochen, dass Koštunica nicht mehr Ministerpräsident sein werde.
Vojislav Koštunica neće biti premijer, ali sam spreman i sa Vojislavom Koštunicom da razgovaram o budućnosti ove zemlje svakako kao i sa svim ostalim liderima.
Ministerpräsident Koštunica, dem der Kampf gegen den unabhängigen Kosovo wichtiger ist als die EU, zeigte Staatspräsident Tadic schon gestern Abend die kalte Schulter. Der Graben zum ehemaligen Koalitionspartner Tadić sei unüberbrückbar. Damit kann Pro-Europäer Boris Tadić leben. Die bittere Pille für ihn ist jedoch, dass er die Sozialisten des verstorbenen Präsidenten Slobodan Milosevic in die Regierung holen müsste, wenn er eine Mehrheit will. Die Sozialisten aber gelten als die Hauptverantwortlichen von Serbiens Niedergang in den 90er Jahren. Trotz Wahlsieg der Pro-Europäer ist also alles offen. Das Parlament muss bis Mitte Juni gebildet sein, die Regierung bis Mitte September.
In Beirut, aber auch im Norden des Libanons, wurde gestern und heute wieder geschossen. Insgesamt scheint das Wochenende aber ruhig verlaufen zu sein. Die Hisbollah begann noch am Samstag, sich von Stellungen in Westbeirut zurückzuziehen, aber sie ging als Siegerin vom Platz. Sie hatte das feindliche Westbeirut mühelos unter Kontrolle gebracht und die schiitischen Milizen hatten dabei erstmals auf die eigene, die libanesische Bevölkerung, geschossen. Damit haben sie ein Tabu gebrochen. Was bedeutet das? Ich stellte die Frage unserer Korrespondentin Irin Meyer.
Ich glaube, im Moment kann man diesen Tabubruch oder die Folgen dieses Tabubruches noch gar nicht in seiner ganzen Tragweite abschätzen. Es war ein eisernes Versprechen von Nasrallah, nicht die Waffen gegen die Libanesen zu brauchen, und er hat es getan. Ich habe heute mit Einwohnern von Beirut gesprochen und ich habe sehr klar gespürt, die Leute sind konfus, sie sind wütend, sie fragen sich, was geschieht jetzt als nächstes, was macht die Hisbollah? Und einige haben gesagt, es sei, als hätte sich die Hisbollah selber aus der libanesischen Gemeinschaft ausgeschlossen. Nasrallah selber würde da argumentieren, dass ja eigentlich die Regierung das erste Tabu gebrochen hat, indem sie das Telekommunikationsnetz der Hisbollah verbieten wollte. Nasrallah sagt, das ist die Waffe des Widerstandes und damit hätte die Regierung den ersten Schritt der Entwaffnung der Hisbollah eingeleitet.
Sie hat sich möglicherweise ausgeschlossen aus der Gesellschaft und gleichzeitig dürften ihre Feinde noch erbittertere Feinde sein, die Sunniten, die Christen, die jetzt offiziell gedemütigt sind, als Verlierer dastehen, werden die sich zu rächen versuchen?
Ich glaube schon, dass die sich zu rächen versuchen werden, nur im Moment ist es sehr schwer, weil ihre Milizen sehr schwach sind, sehr schwach waren, sie hatten der Hisbollah nichts entgegenzusetzen. Die Regierung als Gesamtes, das Regierungslager ist schwach, sie war das in den letzten 18 Monaten während der ganzen politischen Krise schon. Es war praktisch keine funktionsfähige Regierung mehr da und jetzt ist das offensichtlich geworden.
Und die Regierung hat tatsächlich wichtige Kompetenzen an die Armee übertragen. Eine Armee, die als letzte ordnende Kraft erscheint in diesem Konflikt und dennoch als Armee nie in den Konflikt eingreift. Wie funktioniert das?
Es ist wirklich eine ganz seltsame Rolle, die die libanesische Armee spielt und spielen muss in diesem Konflikt. Sie darf nicht in die Kämpfe eingreifen, weil sonst das ganze Land kollabiert, weil dann gibt es keine libanesische gemeinsame Institution mehr, dann gibt es keine Institution überhaupt mehr. Und darum muss diese Armee sehr sorgfältig handeln und General Sleiman tut das in diesen Tagen. Es ist sehr, sehr schwer. Er hat es geschafft, die Armee zusammenzuhalten, er hat es geschafft, sie in die Positionen zu bringen. Aber ob er das durchhält, weiß man nicht. Aber die Armee ist wirklich für die Libanesen in diesen Tagen die letzte Institution und die letzte Hoffnung auch, dass das Land nicht kollabiert.
Kann die Arabische Liga dem Libanon zu Hilfe kommen? Sie will das, sie will diese Woche einen Vermittlungsversuch starten. Hat sie irgendeine Chance, da Erfolg zu haben?
Das ist schwer zu sagen. Die Arabische Liga vermittelt seit 18 Monaten im Libanon. Amr Moussa, der Generalsekretär, kam alle paar Wochen in den Libanon und er hat gar nichts erreicht während dieser Krise. Nun kommt die Arabische Liga unter der Führung des katarischen Außenministers. Eine Idee ist offenbar, dass sie am Mittwoch versucht, Premierminister Sanjura zum Rücktritt zu bringen und dann an seiner Stelle einen Militärrat einzusetzen. Aber ob diese Mission Chancen hat, weiß man nicht.
Die Analyse unserer Nahost-Korrespondentin Irin Meyer. 5 Tage nach seinem Auszug aus dem Kreml hat der neue russische Ministerpräsident Wladimir Putin heute seine Regierung vorgestellt. Außen-, Innen-, Verteidigungs- und Finanzministerium bleiben in den gleichen Händen wie bisher. Gleichzeitig aber nahm Putin eine ganze Reihe von mächtigen Figuren seines früheren Kreml-Teams mit ins Weiße Haus, den Sitz der Regierung. Aus Moskau, Max Schmid.
Es ist eine starke Regierungsmannschaft, die Wladimir Putin präsentiert hat. Das sind auf der einen Seite die Minister, die zum Teil schon seit Jahren der Regierung angehören und Kontinuität versprechen. Zu ihnen gehört Finanzminister Kudrin, der für eine stabile Geldpolitik steht. Zum anderen sind Männer dazugestoßen, die bisher im Kreml die Fäden gezogen haben. Der bisherige Chef der Kremlverwaltung, Sobjanin, wird Stabschef der Regierung und Vizepremier. Präsidentenberater Schuwalow wird gar erster Vizepremier. Er teilt dieses Amt mit dem bisherigen Premier Subkov. Beobachter vermuten, dass er und der autoritär auftretende Technokrat Subkov Putin einen großen Teil der täglichen Routinearbeit an der Regierungsspitze abnehmen sollen, damit sich dieser, wie zuvor im Kreml, vorwiegend mit strategischen Fragen beschäftigen kann. Putin hat die Zahl der Vizepremiers auf 7 erhöht und damit eine Art Regierung in der Regierung geschaffen. Vizepremier wird auch der dritte Mann, den Putin aus dem Kreml mitnimmt, der Hardliner Igor Sechin. Sechin, der auch Chef des Ölgiganten Rosneft ist, gilt als der einflussreichste unter den sogenannten Siloviki, den mächtigen Vertretern aus Geheimdiensten, Sicherheitskräften und Justiz. Die Regierung im Weißen Haus hatte im Vergleich zum Kreml den Ruf eines technokratisch agierenden Gremiums. Das dürfte sich mit der neuen Regierung Putin und ihren politischen Schwergewichten ändern. Für manche Politologen steht bereits fest, dass sich das politische Machtzentrum Russlands vom Kreml ins Weiße Haus verschoben hat. Präsident Medvedev seinerseits hat den bisherigen Vizepremier und früheren Stabschef im Kreml, Sergei Naryschkin, der ein treuer Anhänger Putins ist, zum Chef seiner Administration ernannt. Offiziell im Kreml entschieden wurde auch die Ablösung des zur mächtigen Figur gewordenen bisherigen Leiters des Inlandgeheimdienstes Patruschew durch einen loyalen Gefolgsmann Putins. Diese Ernennung geht indes, nach Einschätzung von Beobachtern, auf einen Wunsch von Putin zurück.
Max Schmid. Auf dem Rücksitz des Alpha wächst Moos. Im Chevrolet haben sich Spinnen niedergelassen. Und dabei ist es nicht irgendein Audi, kein 0815 Chevrolet, die da still vor sich hinrosten. Es sind Einzelstücke, Oldtimer, eigentliche Schmuckstücke. 75 Jahre lang war der Schrottplatz der Autoabbruchfirma Messerli im Berner Görbetal der Schandfleck der Region. Und jetzt soll aus dem Friedhof voller Luxuskarossen tatsächlich ein Freilichtmuseum werden. Die Reportage von Roman Villinger.
Der erste, das ist jetzt natürlich Alfa Giulietta Sprint, also das ist etwas ganz Hochkarätiges. Das wird heute schon bis 50'000 Franken gehandelt, wenn er sauber da ist. Und nebenzu ist natürlich der König von den Amerikanern, das ist ein Chevrolet Impala 59er mit den Flügeln.
Sagt Franz Messerli, der Besitzer des Autofriedhofs, und zieht mit dem Daumen eine Spur in die samtene Staubschicht, die das Chrom der Chevrolet-Heckflügel verdeckt. Stoßstange an Stoßstange stehen hier auf einer Fläche von etwa 2 Fußballfeldern gegen 500 Oldtimer. Was Franz Messerlis Vater einst als Ersatzteillager diente, entwickelte sich nach und nach zum Autofriedhof. Schlicht, weil in den 70er Jahren die Nachfrage nach Ersatzteilen zurückgegangen sei.
Die Auto hat man nicht mehr, wie man sie früher 20, 30 Jahre hat, gefahren auf die Seite, wie man das macht. Oder? Da sind dann zum Beispiel die Italiener und die Franzosen gekommen. Fiat, so ist sowieso, da hat man schon dann gesagt, Rost in Turin montiert. Oder? Der hat schon einen Prospekt gekostet. Mhm. Und dann hat die natürlich nicht mehr eine Überlebungschance gehabt vor 10 Jahren. Und er hat immer die Teile auch nicht mehr gebraucht.
So blieben die Autos stehen und die Natur eroberte sie nach und nach zurück. Der neue Sitzbezug im Alfa Giulietta ist nicht aus Leder, sondern aus dunkelgrünem Moos. Im Chevy Impala hat eine Spinne ihr Netz gespannt. Im rostigen Kühlergrill eines Studebakers nebenan verbirgt sich ein Vogelnest.
Wenn ihr da am Morgen, zum Beispiel morgen, sagen wir um 6 oder so, das ist ganz verrückt, das lebt. Man sieht ja an diesen Scheiben, sieht man immer die, das sind jetzt ganz klar wieder, seht ihr, das sind Tiere da. Das sind ganz klar wieder Tafzen von einem Fuchs oder weiss es auch nicht.
Diese Mischung aus Autowracks und Natur macht den eigentümlichen Charme dieses Orts aus. Die Nähe zur Natur ist aber auch das große Problem des Autofriedhofs. Die Autos stehen nämlich auf einem Naturboden. Das widerspricht den Umweltschutzbestimmungen und so hat das Berner Verwaltungsgericht entschieden, dass der Platz bis spätestens im März 2009 geräumt werden muss. Eine Beschwerde gegen dieses Urteil hat das Bundesgericht abgewiesen. Trotzdem will ein neu gegründeter Verein den Autofriedhof noch retten und in ein Freilichtmuseum verwandeln. Für Barbara Richiger vom Förderverein Autofriedhof Gürbetal ist dieses Areal ein historisch wertvoller Ort und ein ökologisches Mahnmal.
Es erinnert uns Menschen daran, dass wenn wir Auto fahren, sei es auch im Bus oder mit dem Postauto, dass es Abfall irgendwann gibt. Zudem hat es auch eine Fülle von Autos von unterschiedlicher Herkunft, Engländer, Franzosen, Amerikaner. Das zeigt uns auch, was die Menschen früher für Autos gefahren sind.
Und damit man das hier noch etwas länger als nur bis nächsten Frühling sieht, versucht der Verein politischen Druck für die Erhaltung des Autofriedhofs zu schaffen. Ein neues Umweltgutachten soll neben der Verschmutzung des Bodens auch den Wert des Autofriedhofs als Nestplatz berücksichtigen. Eine Kunstausstellung zwischen den Oldtimern soll diesen Sommer dazu beitragen, dass der Autofriedhof nicht mehr nur als Schrottplatz, sondern auch als kultureller Zeitzeuge wahrgenommen wird. Heinrich Gartentor, der die nationale Kunstausstellung organisiert:
Für mich ist das Kulturgut nationaler Bedeutung ganz klar, und die Kunst könnte hier tatsächlich dann Katalysator sein, damit man grundsätzlich mal über Kulturgüterschutz spricht in der Schweiz. Man sieht natürlich Oldtimer rumfahren, aber die sind ja wieder perfekt gemacht. Aber der Ort, wo sich die Natur alles wieder zurückholt, den gibt es nicht mehr in der Schweiz.
Auch wenn die Cadillacs, Jaguars und Chevrolets hier überwachsen und vom Rost zerfressen sind, Oldtimer-Liebhaber bieten für Ersatzteile aus Franz Messerlis Sammlung viel Geld. Doch er will daraus nichts verkaufen, nicht jetzt und auch nicht, falls er den Platz räumen müsste.
Wenn jetzt einfach der Tag kommt, der Stichtag kommt, wo man das räumen muss, dann schauen wir uns so an, dass man einfach sämtliche solche Autos nimmt und dann ist ja dann irgendwie eine grosse Presse, wo man das zusammendrückt.
Doch bevor es möglicherweise dazu kommt, werden noch viele diese letzte Ruhestätte für Autoträume aus längst vergangenen Tagen besuchen. Ein paar Oldtimer-Fans, ein paar Kunstliebhaber und viele Vögel.
Das war ein Beitrag von Roman Villinger. Die nationale Kunstausstellung auf dem historischen Autofriedhof in Kaufdorf wird am 31. Mai eröffnet und dauert bis am 12. Oktober. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Fuchs. Am Mikrofon Martin Durer.
Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.